Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge hier im Akquise Strategen Podcast. Heute begrüße ich ganz herzlich den lieben Marco, Marco Nussbaum. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist.
Ja, vielen Dank.
Marco, magst du dich unseren Hörern und Zusehern einmal kurz vorstellen? Ich weiß nicht ganz so einfach kurz, weil du so viele tolle Themen mitbringst, aber stell mal dich selbst kurz vor.
Ja, also ich bin Marco Nussbaum, bin 54 Jahre alt, momentan extrem erkältet, deswegen habe ich auch eine bisschen angeschlagene Stimme. Normalerweise hätte ich den Podcast auch abgesagt, aber liebe Petra, weil du das bist, ziehen wir
Oh.
das gemeinsam durch. War mir sehr wichtig.
Danke.
Ich bin alleinerziehender Familienvater eines Sohnes, der 13 ist und bin im Laufe der Zeit von einer Angestellten-Tätigkeit ins Unternehmertum gekommen und meine Branche, in der ich mich bewege, ist die Hotellerie, weil ich für mich entschieden habe, das war relativ früh, dass meine intrinsische Motivation immer darauf ausgerichtet ist, gerne mit Menschen, für Menschen zu arbeiten und auch ich gerne Dienstleister bin und Menschen ein schönes, eine exceptional Experience biete, also sie gerne glücklich machen möchte.
Oh, super. Oh, schön. Ich kenne Marco schon eine Weile. Wir haben eine Zeit lang intensiv in einer Unternehmergruppe zusammengearbeitet. Da dies aber eine Weile her ist, freue ich mich jetzt wirklich wieder mehr über dich zu erfahren. Marco, wie ist es dir denn ergangen und was macht denn Poli Howacht?
Gut, Poli Hovbacht, jetzt muss man vielleicht ein bisschen ausholen, damit die Leute wissen, was Poli Hovbacht
Ja.
überhaupt ist und wieso ist es dazu gekommen. Also die Unternehmergruppe, das dürfen wir ja so sagen, waren die Gipfelstürmer von Martin Limbeck. Da kann man ja, das kann man ja auch mal so sagen, das war schön. Wir hatten da ein wöchentliches Experience Sharing, also die Seminare und Treffen habe ich immer nicht besucht, aber ich fand es gut, dass wir uns jeden Montag um 10 Uhr immer hingesetzt haben. Hatten eine Stunde gemeinsam Termin mit ganz vielen tollen anderen Persönlichkeiten, wo wir im Grunde uns darüber ausgetauscht haben und gesagt haben, hey, was war das Beste, was mir persönlich passiert ist in der letzten Woche? Was das Schlechteste? Was habe ich dabei gefühlt und warum war das so? Dann sind wir auf die familiäre Ebene gegangen und auf die berufliche Ebene und haben halt gesagt, gibt es irgendein Thema, was mich gerade beschäftigt? Können wir ein Live-Coaching machen im Rahmen der Session an dem Tag? Und das war für mich sehr, sehr wertvoll. Der Austausch war sehr, sehr gut. Ich habe mich immer gefreut, montags, also nachdem ich den ersten Kaffee drin hatte, noch einen Kaffee zu ziehen und dann mit euch allen da zu sitzen. Das war wirklich eine großartige Zeit. So, wie das halt ist, der Zug des Lebens fährt und manchmal
Aber wir
ändern sich die
vermissen
Prioritäten.
dich, Marco. Wir vermissen dich.
Ich vermisse euch auch. So. Aber ja, ich vermisse euch auch, nur ich glaube, ganz wichtig bei solchen Sachen ist immer, dass man committed ist. Also, dass man wirklich auch da mitmacht, ja. Also jeder opfert dort seine Zeit, jeder nimmt sich die Zeit und ich finde es nur respektvoll auch allen Teilnehmern oder allen Mitstreitern gegenüber, dass man respektvoll auch mit deren Zeit umgeht und sagt, hey, wenn die sich committen, das mal, habe ich auch mich zu committen. Das gehört für mich zu meinem Wertegerüst mit dazu und ich finde, das hat auch was mit Respekt zu tun. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und das Zweite ist halt, so eine Gruppe funktioniert halt nur, wenn man auch wirklich ehrlich, wahrhaftig Themen austauscht. Ja? Also warum haben früher die Ritter, wenn sie so auf den Pferden wie ist es, mit den Speeren aufeinander losgegangen sind, was haben sie früher gemacht? Zack, sie haben das Visier hochgemacht, um zu sagen, hey, guck, wer ich bin, du siehst nicht, wer ich bin. So, also, und ich glaube, wenn ich mit heruntergelassenem Visier in so eine Gruppe gehe, dann hilft das weder mir noch der Gruppe. Aber das nur am Rande. Ich finde, wir hatten eine ganz, ganz tolle Zusammensetzung von tollen Menschen. Und für den Zeitraum, dem ich das gemacht habe, hat mir das sehr viel gebracht und fand ich das sehr, sehr schön. So, dazu mal jetzt das. Ich weiß gar nicht, wie lange wir Zeit haben.
Alles gut, leg los.
Poli Hovacht ist entstanden. Ich habe lange in der Hotellerie gearbeitet. Ich habe Führungspositionen gehabt, relativ früh. Ich war mit 26 einer der jüngsten Hoteldirektoren in Deutschland. Bin dann in die Geschäftsführung gegangen für eine Company, war dann Mitglied der Geschäftsleitung, war am Ende Geschäftsführer Vertrieb, dann Geschäftsführer Vertrieb und Marketing, als die Company verkauft wurde. Ich wurde mitverkauft, bin danach in den Vorstand von einer anderen Company gegangen, habe das begleitet und dann habe ich irgendwann gesagt, egal wie hoch ich auch komme und egal was ich auch mache, ich kriege das irgendwie nicht geregelt, dass ich die Sachen so in der Konsequenz umsetzen kann, wie ich das gerne möchte. Sei es der Umgang mit den Teammitgliedern, sei es das Marketing, die Distribution, also hatte ich dann, wie das, ich bin aus Bremen, lebenslang Grün-Weiß, also Werder-Fan, lebenslanger Werder-Fan. Und wie das halt in Bremen dann so ist, dann trifft man beim Fußball immer jemanden. Ich habe damals dann meinen damaligen Partner gefunden, den Dr. Matthias Zimmermann. Und das war um 2005. Und dann haben wir gesagt, hey, wollen wir nicht was Eigenes machen, eigene Hotels, eigenes Hotel machen. Und dann haben wir das gemacht, haben uns, also das ist die Kurzform, und haben eine Company gegründet, die Price Hotel hieß. Die haben jetzt den Markennamen verändert. Wir haben damals gesagt, ich habe damals bei Motel One die Chance gehabt, die ersten mit zu eröffnen, war dort in dem Dunstkreis von dem Gründer, von dem Eigentümer. Und das war wirklich super. Das haben wir in Bremen eröffnet und wir haben damals gesagt, wie nennen wir das Ganze? Soll ja, sag mal, soll kein billiges Hotel sein, aber ein preiswertes Hotel. Und es soll einen Vorteil geben. Und dann waren wir beim Italiener abends und haben uns hingesetzt, haben uns ein paar Flaschen Rotwein reingeschüttet. Und dann haben wir gesagt, wie nennen wir das? Haben wir serviert und haben gesagt, okay, es geht ja um den Preis und es ist ein Hotel. Und dann haben wir Preis und Hotel auf die Serviette geschrieben. Sah auf Deutsch natürlich richtig beschissen aus, ja, Preishotel. Dann haben wir es mal auf Englisch geschrieben, Price mit C und Hotel. Und dann ist aber, es gibt eine Company, die heißt Priceline, das ist dann ein bisschen wär blöd gewesen im Internet. Und dann haben wir gesagt, okay, nehmen wir doch mal das H weg und machen statt dem C ein Z. Weil es geht ja um den Preis, um den Mehrwert, den ich bekomme und nicht um den Preis, den ich bezahle. Und dann haben wir es Price Hotel genannt. Fanden wir super, hat, glaube ich, in all den Jahren gar keiner verstanden. Und den Claim, it's all about the price, not the price. Und dann haben wir Price Hotel gegründet, sind 2009 am Valentinstag, das werde ich nie vergessen, an den Start gegangen. Hatten aus dem Stand heraus volles Haus, waren ausgebucht.
Super.
Und dann hat sich das so entwickelt, dass wir expandiert haben, eine coole Marke aufgebaut haben und im März 2016 ist jetzt die Radisson Hotelgruppe bei uns eingestiegen mit 49%, hatten eine Put-and-Call-Option und eine Stay-Option und die haben die dann auch Ende 2019 gezogen, sodass wir im Januar 2020 das Unternehmen komplett verkauft haben. Das war so ein bisschen, alle haben gesagt, der hat eine Glaskugel im Keller, ja,
Ja.
das ging vor Corona über die Bühne. Und die Kurzform hört sich jetzt alles so ganz einfach und so spannend an. Da war wirklich viel Arbeit und viel Ärger und viel Stress auch dahinter, ja.
Ja.
Und dann haben wir es verkauft. Da war ich noch ein Jahr Geschäftsführer bei Price Hotel. Und ich muss sagen, das war während der Corona-Phase ja mit die beschissenste Zeit, die ich je hatte. Also das war auf einmal Radisson hochwinkuliert, waren chinesische Eigentümer und dann musste man gucken. Dann war ja, das ist ja so, als wenn man mit dem Auto fährt. Vollgas auf der Autobahn und der Beifahrer neben dir drückt einmal auf die Bremse. Ging nichts mehr. Die Belegungszahlen nach unten, Hotels gesperrt und also es war wirklich, das war der Horror und da kamen natürlich keine Umsätze rein und so haben wir jeden Montag immer Meeting gehabt, also auch ein Zoom-Meeting mit allen Mitarbeitern. Ask Marco hieß das, weil ich gesagt habe, ich möchte komplette Transparenz haben, ich möchte die Leute mitnehmen, ich möchte, dass die wissen, wo stehen wir. Und die kannten von uns, also dass immer Gehälter pünktlich waren, wir hatten also nie finanzielle Probleme. Und jetzt war man in eine Situation gebunden, wo wir Gelder aus China brauchten, ja. Und erklärt mal den Chinesen das deutsche Insolvenzrecht, das ist ein bisschen schwierig. Also haben wir oftmals stand ich dann vor dem Amtsgericht mit dem Insolvenzantrag und habe gesagt, Kinder, wenn jetzt bis dann und dann nicht das Geld auf dem Konto ist, muss ich hier rein, auch um mich als Geschäftsführer persönlich zu schützen, ja.
Ja.
Und dann haben wir das aber echt ganz gut gelöst gekriegt. Den Mitarbeitern hatte ich dann immer gesagt, pass auf, diesmal werden die Gehälter erst so am 4. kommen. Sag, wenn einer Probleme hat, schickt mir, ihr habt meine privaten E-Mail-Adresse und Handyadresse, schickt mir das. Ich überweise euch das Geld vorab und ihr überweist mir das zurück. Weil ich hänge sehr an den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Sehr, also das ist mir wichtiger als alles andere. Und das sind wir da gut durch die Krise gekommen. Das ist super. Jetzt wird Price Hotel geführt von Connor, der bei uns 2015 eingestiegen ist und also quasi sich entwickelt, war ursprünglich, also 2015 wieder eingestiegen, war ursprünglich der erste Praktikant, der bei Price Hotel war
Nein,
und
cool.
ist also quasi jetzt vom Praktikanten zum Geschäftsführer. Ich glaube, die Mann hieß ja 100 Millionen Umsatz, der wird jetzt 33 und hat sich richtig gut entwickelt, der Junge, also richtig gut und hat das toll gemacht. Die Marke ist jetzt abgeändert worden, ich weiß nicht warum, das finde ich persönlich vom Marken. Natürlich, weil es auch meine eigene Marke ist, eine Katastrophe. Es das heißt jetzt Price by Radisson. Das macht es jetzt nicht besser in der Vermarktung und in der Distribution. Aber hey, so ist es, so ist der Lauf der Dinge. Man darf da nicht mit Wehmut zurückgehen. Wir haben was Tolles aufgebaut mit tollen Menschen. Und dann habe ich gesagt, was mache ich denn jetzt? So, dann wurde mir nicht langweilig, aber dann habe ich gesagt, was mache ich denn jetzt? Ich will Ruhe haben. Und dann habe ich Polyho Wacht ins Leben gerufen. Und zwar bin ich relativ früh mit meinem kleinen Sohn, waren wir immer erst auf Sylt. Und haben immer so ein Haus auf Sylt gemietet und dann wollten wir da was Festes haben und das ist nicht bezahlbar, einfach viel zu teuer, ja. Und dann habe ich irgendwann so einen Alert eingegeben und habe gesagt, ich möchte irgendwo hin, wo eine kleine Reetdachkarte ist, die ich auch renovieren kann und in der Nähe vom Wasser und maximal so 1,5, 2 Stunden von Hamburg entfernt. Und dann kam irgendwann Howacht, so ein Haus da, so. Und dann hatte ich da abends, das kam abends über den Ticker, habe ich da angerufen und sage, hey, Ich würde das gerne besichtigen. Und da hat der Makler mich ausgelacht. Er hat gesagt, ja, 30 vor Ihnen auch. Sage ich, wann kommt denn morgen der Erste? Ja, um 9. Ich sage, pass auf, dann bin ich um 7:30 da. Ja, aber ich sage, ich bin aus der Gastronomie und Hotellerie. Sie trinken auch bestimmt Gin. Ich habe hier eine richtig Limited Edition Flasche Gin, die bringe ich mit. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt compliance-mäßig gut war oder nicht, aber da habe ich gesagt, die bringe ich mit. Und da hat er gesagt, okay, 7:30 da sein. So, dann habe ich meine damalige Freundin mitgenommen, eingepackt. Ich habe gesagt, hier, du musst mal einen guten Eindruck machen, wir brauchen die Hütte, das ist wichtig. Weil ich wollte für meinen Kleinen etwas haben, was ihm einen emotionalen Anker gibt, wo er immer wieder ins Grüne kann, wo er abschalten kann, wo er die Natur hat. Ich glaube halt, dass A, der Mensch für den Mensch die beste Medizin ist und die Natur auch. Also Vitamin C sagt man ja so schön mit S-E-A dann am Ende. Und das war für mich das, wo ich sage, da ging es mir gar nicht um Rendite oder um irgendwas, sondern ich brauchte eine emotionale Rendite, weil mein Kleiner großen Sorgerechtsstreit und dies und das viel mit hatte. Und da, ich wollte aber dieses Naturding haben. So, dann sind wir hingefahren und haben dann nach mehreren Verhandlungen dies und das, haben wir die Bude tatsächlich bekommen. So. Dann ist die renoviert worden, 2018 waren wir fertig und haben eine tolle Zeit da verbracht. Damals war mein Junge noch immer im Wechsel, nicht mal im Wechselmodell, sondern alle 14 Tage am Wochenende bei mir. Und wir haben das liebevoll das Ferienhaus genannt. Und haben gesagt, komm, wir fahren wieder ins Ferienhaus, wir gehen ins Ferienhaus. So dass also die Kinder in seinem Kindergarten damals oder in der Schule damals schon gesagt haben, hey, bist du dieses Wochenende bei Papi? Ja, seid ihr im Ferienhaus? Können wir mitkommen? So, dann hat er mal Freunde mitgenommen und so. Ja, das war richtig toll. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat man ja nicht oft in so Orten, aber gerade die Einheimischen, die alten Howachter, haben mich da wirklich toll aufgenommen. Also ich bin extrem dankbar für die tollen Menschen, die ich auch dort kennengelernt habe, die wirklich sehr, sehr warm zu mir waren, sehr, sehr herzlich. Und die für Ben, für meinen Sohn, war das, ist das halt ein, also ist halt ein Traum. Ja, es gibt einen Nudelladen, der ist bei uns gegenüber. Marc und Sabine sind die Betreiber, die kennt er, seitdem er wirklich so ganz klein ist. Und ja, dann ist er dann mal rübergegangen, hat seine Spaghetti Bolognese da gegessen, geholt. Dann hat er den Bürgermeister mal kennengelernt, und der dann auch da saß. Und es war wirklich toll. Also wir haben wirklich ein schönes Zugehörigkeitsgefühl gehabt. Und das ist für uns so ein Ort, wo wir ja zur Ruhe kommen, wo wir durchatmen können, wo wir die Natur genießen können. So. Jetzt waren wir während Corona da.
Ah, stimmt.
Und haben gesagt, raus aus der Stadt. Ja, und die haben auch im Ort, da, also manche Horrorgeschichten hat man ja gehört, dass da Reifen abgestochen worden sind und Autos zerkratzt worden und all sowas war bei uns gar nicht. Die haben, also, dass wir gehörten irgendwie dazu, das war richtig nett. Also, das, ich liebe den Ort über alles und auch die Leute dort. Und dann saßen wir da und sind viel spazieren gegangen. Und dann kam ich irgendwann vorbei an ein Apart-Hotel, so hieß das damals. Das hat einen hergeführt. Der war, als wir da, was, 2020 muss es gewesen sein, war der 94 Jahre alt. So, und dann bin ich mit dem ins Gespräch gekommen und gesagt, Mensch, und als Hotelier ist natürlich total bescheuert, rechnet sich überhaupt nicht, ja, will man aber immer so ein kleines Hotel haben. 10, 15 Zimmer, kleines Boutique-Hotel, schön. Also, gesagt, getan, Corona, öfter mit dem gesprochen und dann das Ding gekauft. Super. So umgebaut und gesagt, wie nennt man das so? Und dann haben wir gesagt, das heißt Waldwiese, das heißt, gibt es heute noch, heißt Boutique Hotel Waldwiese. Und dann sind wir immer weiter spazieren gegangen und dann gab es irgendwo neben uns, wo unser Haus war, gab es eine Projektentwicklung, wo ich gedacht habe, jetzt kommt eine Projektentwicklung, dann ziehen da Leute ein, die ich nicht kenne und dann ist die Ruhe hinweg. Also habe ich den Entwickler angerufen und gesagt, ich kaufe die ganze Projektentwicklung. Das waren 4 Doppelhaushälften. Und dann haben wir gesagt, okay, und wir fassen das. Und dann kam da noch ein bisschen was dazu. Heute ist da noch eine Pizzeria mit dabei, sind noch Kaffee mit dabei. Das läuft in der Saison ganz gut, mehr schlecht als recht, aber in der Nebensaison ist halt nichts los. Das, was ich persönlich für mich natürlich sehr, sehr schätze, dass da Ruhe ist, ist natürlich, ich trottel für den Umsatz und für die, ist natürlich nicht so gut, ja, für die, also, aber das geht alles. Das sind wirklich schöne Sachen. Und dann haben wir das ganze Thema Polyhovacht genannt, unter der Dachmarke Polyhovacht, weil ich das damals mit meiner damaligen Freundin aufbauen wollte und gesagt habe, Poly ist ihr Mädchenname. Und dann habe ich gesagt, das sind zwei Sachen, für die mein Herz da sind, für die ich liebe. Das ist der Ort hier, Howacht, und Poli, meine Freundin. Aber warum nenne ich das nicht Poli Howacht? Und dadurch ist der Markenname Poli Howacht entstanden. Und darunter haben wir dann verschiedene Sachen aufgebaut und das gemacht, haben das irre digitalisiert alles. Also total, also für so einen Ort, also wie geistesgestört, ja. Aber das war wirklich toll. Also, und jetzt funktioniert das so. Wir trennen uns jetzt gerade von verkaufen ein paar Immobilien, weil ich nicht weiß, wie es für mich weitergeht. Mein kleiner Sohn spielt ganz gut Baseball mit seinen Freunden und der würde gerne in die USA gehen. Also der ist ja, ich bin dann vom Vom 14. alle 14 Tage Wochenende, dass er bei mir war, zum Wechselmodell. Und jetzt ist er seit 3 Jahren komplett bei mir. Also das war auch so ein Thema. Ich wollte mich in Rohrbach niederlassen, wollte sagen, ich fahre schön runter, fahre zur Ruhe. Eine Woche in Hamburg, wenn er da ist, und eine Woche in Rohrbach, toll. Und dann meine Freundin da, meine Lebensgefährtin. Und wie das Leben so spielt, kommt es alles anders. Seit August 21 ist er komplett bei mir. Also ich hatte damals alles fertiggestellt und war dann nicht mehr in Rohrbach. Also richtig doof. Und mit der Freundin ist auch auseinander, weil das merkt man auch. Da braucht man schon auch ein unternehmerisch geprägtes Mindset, um sowas gemeinsam mit jemandem aufzubauen.
Ja, Wahnsinn.
Und das hat halt nicht geklappt. Also haben wir jetzt Polio wach. Entschuldigung, Polio wach. Und ich bin nicht vor Ort. Der Lütte will jetzt nach Amerika. Und die Freundin ist auch nicht mehr da.
Der arme
Entschuldigung.
Marco,
So.
ja, aber super lieb, dass du hier durchhältst, Mensch, super.
Wahnsinn, ne?
Ja.
Nur für dich, Petra, nur für dich.
Ja, danke schön. Wenn man auf deine berufliche Laufbahn guckst, hast du schon, ist ja der Bereich Marketing, Vertrieb eher das, wo du dich zu Hause fühlst.
Ja, und also unternehmerisch tätig sein, also
Ja, absolut.
Entrepreneurship, total.
Absolut, genau. Wenn wir mit dieser Brille auf die Hotelbranche gucken, also Marketing, Vertrieb, welche Marketingmaßnahmen machst du für euer Boutique-Hotel, für die Ferienhäuser? Was würdest du heutzutage empfehlen, worauf man sich spezialisieren sollte?
Also vielleicht da auch nochmal einen Schritt zurück in der Zeit. Ich finde, dass wir viel zu viele Sachen immer wieder kopieren, dass es viel zu viele Copycats gibt. Man sagt ja so schön, lieber schlecht kopiert als gut, nee, lieber gut kopiert als schlecht selbst gemacht. Aber wenn es schlecht kopiert ist, ist es halt auch ein Trouble-Ding. Ja, so. Und ich fand, es gibt halt unendliche Möglichkeiten, auch in der Digitalisierung oder durch das Internet. Als wir 2008 unser Pre-Opening für unser erstes Hotel hatten, haben wir gar kein Geld gehabt. Und da habe ich gesagt, lass mal ein bisschen smart sein. Was machen wir? Damals, so, dann bin ich mit so einer Videokamera immer durch die Gegend gelaufen und habe Videos gedreht, was ich gerade mache. Und habe gesagt, ich schicke das mal rüber und gucke, wie die Leute das so finden. Also ich schneide das zusammen. Ein Freund gehabt, der das zusammengeschnitten über Final Cut von Apple. Und dann haben wir das den Price Hotel Podcast genannt. Oder Price Hotel Podcast, ja, ich glaube Price Hotel Podcast. So. Und haben das als Video verschickt, jede Woche oder alle 14 Tage, weiß ich nicht mehr. Und haben dann quasi das bei YouTube hochgeladen und haben alle E-Mail-Adressen, die wir hatten, also alle zugespammt. So. Damals war das so eine mit der Datenschutzverordnung und das gab es ja alles noch nicht so. Und naja, dann habe ich gedacht, wir haben kein Geld dafür, das war super. Und dann haben wir die Leute so, haben wir einen Einblick gemacht. Viele haben gedacht, ich bin total bescheuert, ja, was macht der denn da? Und wir haben gemerkt, wenn wir zum Beispiel nicht pünktlich das Video verschickt hatten, kamen schon E-Mails und gesagt haben, wie ist denn das, wie seid ihr denn, wo ist denn der Stand und so. Das war irre. Also wir haben eine irre Reichweite gehabt und wir haben für uns dann immer definiert, dass sogar so ein Slogan, Anzeigen vergehen, Videos bleiben bestehen, weil sie halt im Netz hängen, ja. Und damit waren wir so ein Vorreiter bei uns in der Branche und haben das gemacht. Heute macht, gut, heute ist ja, das wird ja sehr ins Exzess getrieben mit TikTok, mit Reels, mit dies und das. Da gibt es ein schönes Video von Scholz and Friends, glaube ich, ist das, über The Future oder auf Marketing, wo am Ende, das haben sie vor vielen, vielen Jahren gemacht, wo am Ende steht, cut the spam, don't you have anything to say anymore. So, und wir haben halt damals, war das halt wirklich etwas, wir hatten was zu sagen, wir sind hier beim Kaffeelieferanten, haben die überall mitgenommen, das war echt toll. So, heute zieht das halt kein mehr vom Hocker, wenn du sagst, ja, das ist halt, ich finde, gerade auch durch KI und alles, wir haben so viel mittelmäßigen Content. Wir werden überfüllt mit mittelmäßigem Content. Das ist also wirklich fürchterlich. Und auch da sind wir wieder, was wir eingangs hatten. Vieles ist nicht wahrhaftig. Vieles ist nicht authentisch und ehrlich. Jeder probiert irgendwas darzustellen, was er im Zweifel gar nicht ist. Und ich glaube, dass das dann auch dann die Audience auch merkt. Also, und es gibt halt keine Blaupause für Erfolg, wenn so ein Ding mal viral geht. Du kannst es halt nicht planen, ja. Also das Letzte, wo wir uns, als wir in Amerika waren, ich weiß nicht, ob das mitgekriegt ist, gab so ein Mädchen, Hocktour, die dann gesagt hat, die so ein Interview gesagt hat, irgendwie mit, wenn man, ja, Hocktour, spit on that thing, bla bla bla. Die ist ja komplett viral gegangen, hat dann ihre eigene Mütze. Das kannst du halt nicht planen, ja. Und so, und wie macht die Hotellerie heute die werblichen Geschichten? Ich glaube, mehr denn je ist Die Mund-zu-Mund-Propaganda, die ja durch Bewertungsportale und alles virtuell geworden ist, ist die wichtiger als alles andere. Also wir haben das für uns immer definiert, dass wir gesagt haben, dass so ein langfristiger Umsatzkreislauf, A, es wird Nachfrage generiert, dann beim Zeitpunkt der Reservierung wird der Umsatz optimiert, also je nachdem, wie der Preiskreis ist. Und wenn die Leute im Haus sind, dann geht es darum, eine super Serviceerfahrung zu haben, dass die, die im Haus sind, quasi wieder weiterempfehlen und neue Nachfrage generieren.
Ja.
Und was mich so ein bisschen stört bei den Bewertungsportalen, ist, dass es im Grunde keine Bewertungsportale, sondern Buchungsportale sind, dass sie sich hinter der Meinungsfreiheit verstecken und du da zwangsaufgelistet wirst und dass die Anonymität der Bewertung dir natürlich nicht weiterhilft. Ich helfe
Nee.
dir überhaupt nicht weiter. Also ich finde mittlerweile, finde ich das abenteuerlich, wer sich ergötzt, überall sein Statement zu abzugeben. Ja, viele Leute, die, also das ist fürchterlich. Und es ist für mich ein Problem, weil ich weiß nicht, was sind diese Leute? Also was haben die für Anforderungen an eine Gastronomie, an ein Essen oder an ein Hotel? Haben die dieselbe Anforderung wie ich? Ja, wenn ein Kumpel mir was schickt und sagt, hey, ich hab hier irgendwie ein tolles Hotel gefunden, guck mal, dann weiß ich, Mensch, der war da, der hat happy, der tickt genauso wie ich, super, das passt.
Ja.
Wenn ich aber da lese von ein tolles Hotel, neu dies und das, war noch nie in so einem tollen Hotel, dann ist das grenzwertig. Und es passt so ein bisschen zu dem, was ich als in meiner Ausbildung oder auch in meinem Führungsnachwuchsprogramm immer erlebt habe. Du hast dann Gäste da, die sitzen dann da und dann gibt es Veranstaltungen, dann trinken sie ein Glas Wein und kosten Wein irgendwie ein Glas Wein 7,5 € oder 8 € oder sowas. Ja, und so. Dann schreien die dich an und sagen, ich war schon in den besten Hotels der Welt, aber 8 € habe ich noch nie für ein Glas Wein bezahlt. Das ist ein Rip-off hier. Wo du sagst, Mann, und die sozialen Medien haben eigentlich solchen Leuten die Möglichkeit gegeben, sich in ihrer Filterblase zu produzieren. Ja, da wird gern auch im Kollektiv mit Dreck geworfen. Durch die Algorithmen kriegen sie ja rückbestätigt, dass ihre Filterblase genauso geht und sagen sie, ja, meine Geschichte ist allgemeingültig. Also ich finde, das Marketing in der Hotellerie ist extrem schwierig geworden. Wir haben früher sehr viel mit Google gearbeitet und Google AdWords, aber durch das Digital Market Act, wo ja auch der Hotelverband mit aktiv dran gearbeitet hat, bricht denen natürlich auch vieles weg. Also ich glaube, was entscheidend ist für Vertrieb und für Marketing ist, A, das hat, wie gesagt, anfangs Wahrhaftigkeit und das zweite ist, mentale Agilität wird zur Kernkompetenz. Du musst dich halt immer wieder neu ausrichten und sagen, über welche Kanäle kann ich welche Kunden erreichen, mit welchen Maßnahmen, ja? Und da, klar, du kannst sagen, ich mache jetzt alles über Booking.com, zahle meine Provisionen, aber dann finanzierst du zumindest in der Hotellerie deine eigene Bedeutungslosigkeit im Netz. Das willst du ja auch nicht, ja? Und so geht das. Und how do you stand out of the crowd heute? Also wie schaffst du es, dass du dich abhebst von der Mittelmäßigkeit und von dem Spam, was ist? Also ist wahrscheinlich so, als wenn die Damenwelt sich irgendwo auf Singleportalen einloggt und von den Herren zugespammt wird. Und ja, also so. Also es ist nicht so einfach, es ist schwierig, aber ich glaube, es braucht einen guten Mix von verschiedenen Maßnahmen, die ehrlich und authentisch sind. Und ich bin immer ein Fan davon, wenn es meinen Menschen, also meinen Mitarbeitern, die Menschen, mein Teammitglieder im Hotel gut geht, dann werden die sich um die Gäste kümmern, dass denen gut geht. Und dann kommt der Umsatz von ganz allein. Da
Ja.
bin ich fest von überzeugt.
Das ist im Grunde auch das Stichwort zu meinem nächsten Thema nämlich gewesen. Da habe ich auch schon viel von dir gelernt, wie wichtig deine Mitarbeiter für dich sind und für das Unternehmen einfach auch sind. Magst du da noch was sagen? Und vor allem, wie findest du denn diese tollen Mitarbeiter, die sich dann so auch für dich einsetzen?
Ja, also A, setzen sie ja nicht für mich ein, sondern die setzen sich ja für die Company ein am Ende des Tages und das machen sie nur, wenn sie sich damit identifizieren können. So. Also glaube ich, also was das Thema Menschen, wie gesagt, wir sind ein People's Business, wir arbeiten mit Menschen für Menschen. Ich finde, der Mensch ist die wichtigste Komponente. Wenn du natürlich ein renovierungsbedürftiges Hotel hast, wo der Schimmel hängt, dann helfen auch die besten Menschen nicht. Also das mal vorausgesetzt, dass du ein ordentliches Produkt hast, ja, so. Aber genau darum geht es ja, dass die Menschen sich damit identifizieren und auch sich das Produkt angucken und über den Tellerrand hinausgucken. Wir haben für uns damals immer definiert, dass wir sagen, wir haben keine klassische Führung mehr, wir haben keine Hierarchiestufen mehr, sondern haben uns selbst als Netzwerkorganisation gesehen, die die einzelnen Verantwortungs- und Fachbereiche auf horizontaler Ebene miteinander vernetzt hat, so dass wir uns gegenseitig austauschen können, dass wir diese Hierarchien nicht haben und dass jeder halt sagt, okay, ich gucke, dass ich das, what can I do today to make the hotel a better product, ja, und to have the guests more satisfied. Und wenn das funktioniert, dann funktioniert der Rest auch. Also ich glaube, Mitarbeiter und Menschen ist key. Wie wir die behandeln, finde ich, in unserer Branche gab es immer so ein bisschen schwierig, weil gerade wenn man so in der alten Hierarchie lebt und Also was man da für Geschichten hört, wie cholerisch manche Chefs sind und angeschrien wird, also fürchterlich, also ganz fürchterlich, wollte ich immer nie so haben. Wir waren auch mit Preisinter bei Kununu immer ganz oben mit dabei, von den Arbeitgeberportalen, also beim Arbeitgeberportal als bester Arbeitgeber in unserer Branche. Und ich glaube einfach, dass Birds always flock with their feathers. Also so, das heißt, die guten Leute ziehen sich auch gegenseitig an. Wenn du eine gute Atmosphäre hast und gute Leute hast, dann zieht das automatisch gute Leute an. Das ist Energie. Also du hast entweder ziehst du schlechte Energie an oder ziehst gute Energie an. Ja? Und wir haben dann so immer so Speed-Datings gemacht, auch mit jedem Teammitglied, was wir neu eingestellt haben. Und jeder konnte dann sein Feedback dazu geben. Und dann haben wir das gemeinsam im Dialog erörtert und gesagt, wie seht ihr den und was ist das? Passt das rein? Und wir haben natürlich im Hintergrund haben wir dann noch viele Persönlichkeitsprofile gemacht. Wir haben unter anderem, ich habe verschiedene Ausbildungen da drin, weil ich sage, ich brauche keinen externen Coach, dem ich viel Geld gebe, das mache ich lieber selbst. Ich mache die Ausbildung und dann mache ich das selbst so. Und wir haben unter anderem mit den Reis-Profilen gearbeitet, nach Steven Reis, 16 Lebensmotive, wo es ja darum geht, was sind meine inneren Treiber und wo ich sehen kann, was ist mir wichtig. Anerkennung, ja, Schönheit, Ordnung, Rache, Kampf, Wettbewerb, solche Themen. Und danach haben wir auch dann die Teams zusammengestellt und haben gesagt, was sind die Aufgaben, die in dem jeweiligen Aufgabengebiet auf sie zukommen und welche Voraussetzungen sollten sie eigentlich mitbringen, um das zu machen. Und basierend darauf haben wir dann auch Stellenausschreibungen gemacht oder Werbeanzeigen geschaltet, die quasi schon im Subtext suggeriert haben, wen wir suchen für diese Aufgabenstellung, sodass also sich die da gar nicht reinpassten, gar nicht beworben haben. So haben wir das ganz gut gesteuert. Da gibt es eine schöne Geschichte zu. Ich habe ein Teammitglied gehabt, Elmo. Also Elmo, wie der Tickle Me Elmo aus der Sesamstraße. Elmo, super Typ. Auch der war Jahre bei mir. War dann mal kurz weg, kam dann wieder. Und der wollte immer Spätdienst machen am Empfang. Also der hat 80 Check-ins gemacht. Heute würden manche aus der Generation brechen dann heute schon zusammen bei 40. Und der hat das richtig gut drauf gehabt. So. Und dann haben wir sind ein Nichtrauchhotel gewesen und haben für Raucher 350 Euro abkassiert. Also wenn du ein Zimmer rauchst, 350 Euro, obwohl das Zimmer nur 69 Euro kostet. Ja, aber wir haben gesagt, weißt du, 50 Euro schreckt keinen ab, 350 Euro schreckt vielleicht einen ab. Und da gab es tatsächlich Leute, denen war das scheißegal, die haben geraucht. Und du musst ja immer konsequent sein. Ja, das geht ja nicht anders. Haben wir es halt abgekassiert, haben wir die Zimmer gesperrt und dann mussten die vorne am Empfang gehen, das bezahlen und sonst hätten sie rausgeschmissen und Anzeige gestellt, was weiß ich. So, und Elmo war dann immer da beim Spätdienst und ich habe gesagt, so, los, Elmo, wir haben schon wieder vier, die geraucht haben, das ist richtig viel Geld, ja, kassier die ab. Und der ist schon zusammengebrochen und hat geschwitzt und was war scheiße. So, und für mich war mal wichtig, dass ich will keine Leute motivieren, aber ich will motivierten Leuten ein Arbeitsumfeld geben, was sie nicht demotiviert. So, und jetzt habe ich natürlich genau das Gegenteil gemacht. Ich habe dem gesagt, kassier ab, und das hat ihn total demotiviert. Dann haben wir diese Reisprofile gemacht und stellt sich also raus, dass der für Konflikt und Auseinandersetzung gar nicht geeignet ist. Rache, Kampf, Wettbewerb, wo da der ganz, ganz weit außen gar nicht und ich halt extrem hier, ja, also es könnte kein Konflikt geben, in den ich nicht reingehe und keine Wand, die ich mir im Kopf besprengen möchte. Und das passte natürlich allein von der Persönlichkeitsstruktur nicht. Ja, man sagt ja immer so schön, die Kommunikation ist so schlecht irgendwo, ja, aber das ist ja Blödsinn, weil, oder die Message kam beim Empfänger anders an als vom Absender gemeint. Ja, das ist ja der totale Blödsinn, weil die Leute ticken ja ganz unterschiedlich. Du fährst ja auch nicht jedes Auto mit demselben Autoschlüssel. So. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, Elmo, pass auf, du musst die Raucherzimmer nicht mehr abkassieren. Musst du nicht mehr machen. Das macht jetzt der andere, der will das nämlich gut. Und so haben wir das dann aufgebaut und haben quasi auf die Persönlichkeitsstrukturen der Menschen die Aufgaben zugeschnitten, dass sie die optimal bewältigen können. Und damit hatten wir echt eine gute Atmosphäre. Und ich glaube, das wirst du bestätigen, wenn du irgendwo reinkommst heute, egal ob in ein Meeting, in ein Café, in ein Hotel, in ein, man hat ja ganz feine Antennen. Ich habe ja ganz feine Antennen und ich weiß, hier ist eine gute Atmosphäre oder hier ist keine gute Atmosphäre. Und ich glaube, ja, Atmosphäre beats everything. So bin ich fest von überzeugt. Und das ist für mich das Wichtige. Ich habe damals, 2018 war das, glaube ich, habe ich die Azubi-Gehälter verdoppelt.
Ja.
Und weil ich habe so eine Gruppe gehabt mit meinen Azubis. Die haben irgendwann gesagt, Marco, in Hamburg, wir können das nicht, wir können hier nicht leben. Also so mit dem Azubi-Gehalt, das geht nicht. Wir fahren eine Stunde zur Arbeit, wir können uns nur außerhalb ein Zimmer leisten. So, wenn die also um 6:30 morgens Frühschicht machen sollten, mussten die um 4:45 losfahren, das heißt für viele 4:30 aufsteigen. So, und dann erwartest du von denen, dass sie das kommunikative Bindeglied zwischen dem Gast und der Marke sind, möglichst super aussehen, gut gelaunt sind, nur lachen und drei Sprachen sprechen. So, ja. Und dann habe ich gesagt, komm, wir machen das, wir verdoppeln die Gehälter. Damals hatte ich noch ein Facebook-Account, habe ich alles gelöscht. Als ich das bei Facebook gepostet, alter Schwede, dann ist das Ding viral gegangen und durch die Decke. Dann hat das Manager-Magazin aufgegriffen, Spiegel Online, Sat.1 Frühstücksfernsehen und alles. Das war beim im Spiegel der meistgeklickte Artikel der Woche. Da habe ich echt Panik gekriegt, weil ich habe das gemacht. Ich habe das kommuniziert und sagen: Guck mal, kümmert euch mal um eure Leute. Das ist wichtig so. Also ich wollte. Dann haben sie mir alle unterstellt: Ja, das war eine Werbemaßnahme. Dieses. Nein, mir ging es wirklich um die Menschen. So, die Hotellerie hat mich geschlachtet. Die haben mich beschimpft, also beschimpft und bedroht. Jetzt ist natürlich schwierig, mich zu bedrohen. Ja, so dann gibt es einen auf die Nuss. Aber die waren wirklich hässlich zu mir. Von außen habe ich echt gutes Feedback bekommen. Und dann kam Conor wieder ins Spiel. Da habe ich gesagt, Conor, pass auf, wenn jetzt Fernsehen kommt und sowas, spielst du da rein, damit die Leute nicht denken, ich habe das wirklich wegen Werbung gemacht, sondern ich mache. Und ich hatte PR-Typen angerufen, den ich kannte. Schöne Grüße an Lars Meyer an dieser Stelle aus Hamburg. Der war super. Der hat gesagt, Lars, pass auf, ihr müsst das monitoren, bitte. Ich gebe euch die Logins. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich da vielleicht einen Shitstorm kriege, dass sie mich an. Also da hatte ich echt ein bisschen Respekt vor, als das Ding auf einmal so durch die Decke gegangen ist. Aber es war total positiv, kam nur gut an. Und es zeigte eigentlich auch meine Einstellung zu den Menschen. So, und jetzt, als ich Preise verkauft habe, und jetzt Polyho wacht, ist natürlich so ein Spiel, also so ein Nebending. Aber bauen wir eine neue Company auf, die Hiamo AG, das ist auch hier mein Logo, Hiamo, ja.
Stimmt, ja.
Und da geht es darum, warum eine AG? Weil wir wollen die Leute am Unternehmen beteiligen. Also ich will echt gute, motivierte Leute haben, die langfristig bei uns bleiben und die gerade die mit den, also das kriegt ihr ja auch an allen Ecken und Enden, du kommst ja mit deinen Gehältern kaum noch klar heute. Die Lebenshaltungskosten steigen, Inflation steigt. Und wie gesagt, wir brauchen drei Stufen, wir brauchen ein ordentliches Gehalt, ein richtig ordentliches Gehalt. Ich habe immer weit über Mindestlohn bezahlt bei mir im Unternehmen. Das kam denen auch zugute, als dann Corona kam und Kurzarbeitergeld waren, als gekürzt wurde. So, dann brauchst du ein gutes Gehalt, du brauchst eine Prämie oder eine Tantieme, die du kriegst im Jahr, und du musst halt, wie sollen sie langfristig Vermögensaufbau machen? Und das will ich halt über die Anteile am Unternehmen schaffen. So, und das ist das, was wir jetzt machen aktuell, wo wir sagen, hey, das bauen wir auf für die Leute. Also wir wollen wieder eine People's Company aufbauen und aber auch, dass sie die Möglichkeit haben, wenn du heute mit 30 bist, ja, ich sag mal, muss ja bis 65, 67 arbeiten. Gut, ob ich da noch da bin, weiß ich nicht. Aber zumindest wollen wir jetzt eine Company aufbauen, die nicht auf Exit ausgelegt ist, sondern die nachhaltig ein gutes mittelständisches Familienunternehmen ist. Und ja, und das ist jetzt so gerade die Zielsetzung. Also so viel zum Thema, wie wichtig sind mir die Menschen? Extrem wichtig, geht mir über alles.
Ja, ich habe ein Video geschaut, das war zur Verabschiedung von dir bei Price Hotel, meine ich. Ich hatte
Ja.
Pipi in den Augen. Also die Mitarbeiter, die da alle dir nochmal gedankt haben, die alle irgendeine Story hatten, wo du sie supportet hast, das war echt toll. Also
Ja, da hab ich auch geweint, ehrlich gesagt.
ja, Wahnsinn. Ich glaube, ich könnte noch 3 Stunden mit dir weiterquatschen. Lass uns mal bevor wir jetzt hier zum Abschluss kommen, du hast es vorhin kurz angesprochen, das Thema Baseball. Also neben der Tatsache, dass dein Sohn hier begeistert und vor allem auch sehr erfolgreich in dieser Sportart unterwegs ist, welche Beziehung hast du denn zu den Hamburg Steelers?
Also. Gut, also sein Team ist erfolgreich. Also er ist auch nur so erfolgreich wie sein Team. Er hat ein paar Kumpels dabei, die sind bereits Nationalspieler. Das ist super. Ist natürlich beim Baseball ein bisschen leichter als im Fußball. Ja, ich glaube, du hast 30.000 Leute, die spielen in Hamburg Fußball oder 300, die spielen Baseball. Also so, da ist. Aber was war mir wichtig? Also nochmal, ich glaube, am Ende zählt für mich, mein Erfolg ist ausschließlich das. Das hatte ich noch irgendwo gepostet, was mein Sohn am Ende über mich sagt, wenn ich nicht mehr da bin. Ja. Was hat er für eine Zeit gehabt? Wie redet er über mich? Was konnte ich ihm beibringen? Alles andere ist für mich komplett irrelevant. Ja, Geld kannst du mal haben, mal nicht, kannst du, aber das, was mein Sohn am Ende über mich sagt, das ist das, was mir wichtig ist. So, also probiere ich natürlich, ihn nicht wie ein Helikoptereltern oder so, alles wegzunehmen, aber ihn zu supporten. Im Coaching würde man das nennen, Hilfe zur Selbsthilfe. So. Und klar, der hat natürlich, als er zu mir gekommen ist und ich jetzt alleinerziehender Vater bin, mussten wir ein paar Regeln aufstellen. Und eine Regel davon war mal, dass ich gesagt habe, Bändchen, weißt du, jetzt bist du bei mir und wir werden sicherlich des Öfteren mal aneinander geraten. Aber eines musst du dir immer merken, es gibt einen Unterschied zwischen Identität und Verhaltensweise. Ich werde dich immer bedingungslos lieben, egal was passiert. werde ich dich manchmal an die Wand klatschen können oder am liebsten zur Adoption freigeben? Ja, das kann passieren. Ja. Nur glaube mir, dass ich werde dich trotzdem immer bedingungslos lieben. Sagt er auch, wenn du bei mir dein Auto kaputt machst. Sagt er, ja, dann wird das, wenn wir halt Stress haben, aber ich werde dich trotzdem lieben. So, das war mir wichtig, dass er ein Heimattafel, ein gutes Fundament, wie gesagt, was er über mich erzählt, nachher, was er, wie er mich in Erinnerung behält, das ist das, worum es geht. Das ist meine Legacy. So. Und dann war es so, dass der natürlich durch dieses Hin und Her, wer das jetzt hört und selbst aus dem Trennungshaushalt kommt oder Trennung miterlebt hat, der weiß, wie scheiße das ist alles. Ja. Also war es mir wichtig, wie baue ich den, wie baue ich den auf, wie baue ich seine Persönlichkeitsstruktur, wie stabilisiere ich den? Also ich habe früher mal ein bisschen geboxt und hatte noch gute Kontakte und habe einen guten Boxtrainer hier. Also der ist seit Jahren, der ist ja zweimal die Woche beim Boxtraining. Boxt super mittlerweile, boxt richtig gut. Hat Einzeltraining mit wirklich mit einem tollen Trainer und das hat den körperlich gut stabilisiert und dann gehst du auch anders auf der Straße entlang oder in der Schule um oder was weiß ich so. Also das Boxtraining ist körperlich gut, ist vom Mindset her gut. Soll er später mal kämpfen, machen, lieber nicht, obwohl der Trainer sagt, das könnte er, also der wär super. Er hatte neulich auch mal, letztes Jahr hatte die Gelegenheit, hat er mit Felix Sturm geboxt,
Ja,
war
cool.
einen halben Tag in Köln, ja, ganz, das war ganz lieb, also großartig, wie der das gemacht hat. Und das hat Papi. Da 2 Stunden mit dem Sturm, da habe ich mehr gelernt als im halben Jahr so, ja. Und das ist halt wirklich, da bist du wieder bei Umfeld, ja, wenn du mit so einem fünfmaligen Weltmeister trainierst und er hat sich richtig Zeit genommen für den. Also das war klasse. Also das war wirklich klasse. So. Und dann habe ich gesagt, aber ich will ja nicht jemanden haben, der im Einzelsport gut ist, sondern er soll ja auch Mannschaftssport machen. Und dadurch sind wir irgendwie zum Baseball gekommen, zu den Hamburg Steelers. Und die haben da einen Ansprechpartner, David Wohlgemuth heißt er, ein junger Coach, der das also so großartig macht mit den Kindern, der Wertegerüst hat, der, also das ist irre. Und ich habe gesagt, lieber soll der jeden Tag auf dem Rasen sein, anstatt dass der irgendwie vor der PlayStation hängt oder was weiß ich mal oder irgend so ein Dulli wird, weil das ist ja schrecklich zu sehen. Neueste Studien zeigen ja, dass die Mädchen den Jungs eigentlich die Jobs wegnehmen. Also gehst du auf Jura, gehst du auf Medizin, gehst du auf alles Mögliche, ja, die Jungs sind irgendwie im Hintertreffen, weil die nur so. Und auch so, also, ey, Bro, Digga, so, da habe ich halt keinen Bock drauf gehabt, ja. Und dann haben wir, glaube ich, ihn zum Baseball gegeben und klar, so ein Baseball ist jetzt halt nicht, wie gesagt, Fußball. Das heißt, du kriegst kaum Sponsoren, du bist eine Randsportart, aber, oder nur der Coach hat das wirklich super gemacht und wir haben eine ganz tolle Eltern-Community da, also wo überhaupt kein Pissing-Contest ist oder sowas, wo alle mit anpacken, alle mithelfen, toll miteinander reden. Und das hat dem Junior wirklich Halt gegeben auch. Das ist wie so eine, ja, das ist sehr familiär alles, das ist so Family-Style. Das ist echt gut. Und wie gesagt, Coach macht das perfekt. Die sind letztes Jahr mit der U12 deutscher Meister geworden.
Oh,
So sind
klasse.
letztes Jahr im September deutscher Meister geworden. Und dann waren die dieses Jahr in Kalifornien, haben da ein Trainingslager gehabt und sowas. Und es war echt süß, wenn du die ganzen Kleinen da siehst und sowas. Und das ist eigentlich das Einzige, das ist ja okay, im Hintergrund engagiere ich mich da ein bisschen mehr finanziell als alles andere oder ich habe mal ein paar Telefonnummern, wo man mal hingehen kann und gebe ein paar Impulse, aber das wird getrieben durch die ganzen Ehrenamtlichen, die da sind. Die machen das großartig, wirklich, also sie machen einen richtig guten Job. Ohne die Ehrenamtlichen wäre das alles nicht möglich. Und mir liegt halt viel daran, dass der Verein überlebt, dass diese Struktur und dieses, was der Coach da aufbaut, dass das weiter Zukunft hat, weil das hat auch dann somit Zukunft für Ben, für meinen Sohn. Und wie gesagt, darum geht es mir. Also das ist meine Verbindung zum Baseball. Also mehr im Hintergrund und mehr so, dass das weitergeht und auch gut funktioniert und weil ich damit auch die Entwicklung meines Juniors unterstütze.
Ja, cool. Lieber Marco, wie können denn die Hörer und Zuschauer am besten Kontakt zu dir aufnehmen? Ist es LinkedIn?
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, die haben irgendwie so Sicherheitseinstellungen bei LinkedIn jetzt. Ich glaube, da muss man meine E-Mail-Adresse nennen, bevor man mit mir Kontakt aufnehmen kann. Weil sonst wirst du natürlich als Hotelier auch wieder zugespammt von irgendwelchen Leuten, die was verkaufen wollen. Kann ich zum Teil verstehen. Ist ja klar, ist der Job. Nur wenn du dann auch die ganzen KI-gesteuerten Anfragen kriegst und dann immer wieder Trigger-E-Mails und dies und das, das ist halt auch nervig. Also die blocke ich halt alle immer dann, ja. Und aber wie gesagt, ich kann es nachvollziehen. Verkauf ist das Wichtigste, sonst machst du keinen Umsatz. Nur das kann halt auch extrem nervig sein, ja. Und
Dann nehme
ja,
ich
also E-Mail oder es
genau.
gibt die Webseite
Ja.
hiamo.com, Hiam. Also, nee, es gibt eine ganz coole Seite, ungefiltert.com.
Ach ja, stimmt.
Ungefiltert.com, darüber kann man mich kontaktieren. Aber LinkedIn ist eigentlich das Beste. wenn man LinkedIn probiert. Ich glaube, die E-Mail-Adresse, die man nutzen muss, ist marco@hiamo.com. Hiamo.com.
Okay, super. Dann schauen
Ja?
wir das da alles rein. Super lieb. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mir echt viel Spaß gemacht. Ich habe tatsächlich noch mal ein bisschen mehr noch von dir erfahren, wobei wir schon so eng eigentlich zusammen waren, aber super. Und ich freue mich ganz doll auf den weiteren Austausch.
Super, danke. Tschüss, ciao, ciao, auf bald.
Jo, ciao.